Tinnitus? GEMA-pflichtig. Der Gärtner der Lüste liest auf. Stories rund um die Musik und Popkultur aus gut 4 Jahrzehnten Party. Flötentöne 1973 bis 80. Im Grunde genommen fing es mit der Musik bei mir harmlos an. Vollkommen harmlos. Mama sang Kinderlieder vor. Backe, backe Kuchen, alle meine Entchen. Und auch das prophetische Hänschenklein fehlten nicht in den mütterlichen Charts. Und zu Weihnachten ein paar Weihnachtslieder. Ansonsten spielte Papa ab und zu was auf seinem Akkordeon. Partys gab es nicht. Und wenn Verwandtschaftsbesuch eintraf, kam auch keine Musik zum Einsatz. Da wurde gequasselt und gegessen. Gegessen, gegessen und gequasselt. Am meisten Musik gab's noch aus Mutters Küchenradio. Wenn sie gut drauf war, lief dort das Mittagsmagazin mit Moderatoren wie Manfred Erdenberger oder auch die Budengasse mit Buddha Adolf Krämer. Und leider gab es auch damals schon ständige Horrormeldungen von Krieg, Attentat und Verderben. Mama verlor oftmals schnell die Lust am Radioprogramm. Nur wenn ich Glück hatte, war nichts Schreckliches wie der Vietnamkrieg passiert. Dann lauschte ich ein wenig der Popmusik. Es wies nichts darauf hin, dass es mit mir und der Musik zu einer intensiveren Beziehung kommen würde. Auch mein erster Instrumentenkontakt verlief verflixt gewöhnlich. So wie viele Kinder damals wurde ich mit knapp 6 Jahren verurteilt. Zur Blockflöte. Grundausbildung in der Jugendmusikschule Viersen. Das Ganze ging ab dem 01.01.73 los und wurde von meinen Eltern mit 7 D-Mark monatlich finanziert. Fortan wurde ich einmal wöchentlich zur Rosa Villa Ecke Burgstraße Lindenstraße kutschiert. Dort residierte die Musikschule. So einiges daran hat mich gequält. Zum Beispiel die erste Blockflöte. Aus der war kaum ein vernünftiger Ton zu kitzeln. Billomarke. Das Schlimmste aber, das Warten auf den Unterricht. Natürlich fuhr mich Muttern sehr rechtzeitig hin, denn ich sollte auf jeden Fall pünktlich sein. Dagegen ist ja erst einmal nichts einzuwenden. Noch bis heute verfolge ich einen ähnlichen Pünktlichkeitsansatz. Aber diese Überpünktlichkeit führte zu Kollateralschäden. Direkt neben dem Raum im ersten Stock, in dem ich zum Flöten erwartet wurde, genossen andere Kinder schon Unterricht an Instrumenten. Will sagen, ich saß also wartend die 10, 15 Minuten ab und tröstete mich vielleicht mit einem Fix und Foxy Comic. Währenddessen wurden meine Ohren und Nerven mit fiesem Gefiedel, durchdringendem Gefiepse und unglaublich unrhythmischen Tonfolgen gequält. Des Öfteren neigte ich zum Davonlaufen. Nur die Furcht vor der mütterlichen Strenge hielt mich am Platz. »Mein Gott, wie stehen das nur die Lehrer durch?« fragte ich mich schon in diesem zarten Alter. Und die bekamen ja auch die volle Geigendröhnung ab, während ich es dagegen wesentlich leiser hatte, gefiltert, gemildert durch mindestens eine massive Türe. Dafür aber folterte mich die Mixtur aus Misstönen auf eine besondere Art. Endlich ging die Türe auf, 2, 3 Flötenschülerinnen strömten heraus und wir wurden hereingebeten. Auch ich hatte Mitschülerinnen. Die erschienen aber erst im letzten Moment und ersparten sich so das Misston-Inferno. Unsere Flötenlehrerin, noch recht jung, ein zartes, nettes, brünettes Wesen, mit einer großen Begeisterung für die durchlöcherten Holzstückchen, auf denen wir nun zur Tat schritten. Ich lernte recht schnell, die C-Flöte zu bedienen, obwohl mich das Ding nur mäßig interessierte. Flöte raus aus dem Futteral, den Korkring mit dem Finger einfetten, die beiden Flötenteile zusammenstecken, fertig. Das Fräulein war sehr nett. Ebenso eine der Mitschülerinnen, aber das glich die Negativpunkte nicht aus. Vor allem die, die noch zu Hause folgten. Die Eltern achteten fast täglich darauf, dass ich meine Übungen absolvierte. Drill fast schon. Das führte schnell dazu, dass mir eine wohlklingendere Flöte gewährt wurde und bald spielte ich schon sehr passabel. Natürlich gab es auch oft Streit und auch schon mal Tränen meinerseits, wenn ich bei schönem Wetter üben musste. Von der Straße her hörte ich dazu jauchzende Kinderstimmen. Und so ging es immer weiter mit dem Geflöte. Mutter sprach zwar auch davon, dass ich anschließend der Klarinette versprochen sei, und diese war auch längst gekauft worden und lag bereit, aber wann das soweit sein würde, war mir nicht bekannt. Erste Auftrittserfolge hatte ich an Abenden, an denen die Eltern zur öffentlichen Begutachtung der Spielkünste in die Musikschule geladen wurden. Feierliche Momente. Schwitzige Finger, stickig staubiges Ambiente und festlich overdressede Eltern. Oder auch bei einer Theateraufführung an der Grundschule. Weil ich ganz gut Flöte spielte, hatte ich die ganzen Soloparts. Trotzdem ging mir natürlich die Düse, feuchte Hände, Herzklopfen und das ganze Gedöns. Mit 10 spielte ich inzwischen auch Stücke von Bach oder Mozart. Unsere kleine Unterrichtsgruppe war zum Flötentrio herangereift. Von der ordinären Anfänger-C-Flöte hatte ich zur edleren Alt gewechselt. Die Fortschritte wurden sogar mit dem Kauf einer Luxus-F-Flöte belohnt, aus Palisander. Zu dieser Zeit im August 76 war ich gerade in die Sechsta des Albertus Magnus in Dülken gewechselt. Die Grundschule hatte mir das Prädikat vielleicht geeignet fürs Gymnasium mit auf den Lebensweg gegeben. Die Schule insgesamt prima, insbesondere durch den Ganztag, die freien Samstage und die guten Lehrer. Leider betraf das nicht das Fach Musik. Ein rauschebärtiger Tropf unterrichtete. Der nannte diverse didaktische Kurzschlüsse sein eigen. Kaum war ich am Gymnasium aufgenommen, nahm das Thema Musik einen katastrophalen Lauf. Ich zitiere aus einem Schreiben der Schulleitung vom 4.9.76. Liebe Eltern, das selbstständige Musizieren soll besonders in der Beobachtungsstufe ein wesentlicher Bestandteil im Rahmen der musikästhetischen Erziehung sein. Die Fachkollegen, aber es gab doch nur einen Musiklehrer, haben sich deshalb im Einvernehmen mit der Schulleitung geeinigt, das vielenorts lange bewährte Blockflötenspiel in den Musikunterricht einzuführen. Warum nur? Fragte ich mich. Warum? Ja, ich fühlte mich verfolgt vom Flötengedöns. Nach all den Jahren. Auch hier Holzstöckchen mit Löchern. Flöte piepen. Andererseits dachte ich zunächst, dass ich damit zumindest im Musikunterricht leichtes Spiel haben würde. In vielen Fächern startete ich nämlich eher miserabel. Die Grundschule hatte kläglich vorbereitet, eher versemmelt. Mutter, sie erwartete mindestens eine 1+ in Musik. Leider lief es nicht so glänzend. Die Mitschüler fingen überwiegend bei Adam und Eva an, spielten holprig die Liedchen, die uns der Herr Lehrer aufgab. Für mich war die ganze Nummer eine komplett Unterforderung. Es fiel mir schwer, nicht den Unterricht zu sabotieren. Der Showdown erfolgte an dem Tag, als wir der Reihe nach aufgefordert wurden, die Hausaufgabe vorzuspielen. Im Märzen der Bauer. Schließlich fiebten wir jetzt schon fast ein halbes Jahr im Klassenverband mit gut 40 Jungs und es war vermutlich gerade März, wie naheliegend. So ungefähr 2/3 unserer Klasse hatten sich bereits, mehr schlecht als recht, durch die brave Frühlingsvolksweise gequält, als die Reihe an mich kam. Ilgner, hörte ich missvergnügt. Ilgner, ja, also stand ich auf, hörte mich aber nicht flöten, sondern sagen, es tut mir leid, aber ich ertrage dieses Lied jetzt nicht mehr. Ich kann gerne was von Bach oder Mozart vortragen, aber im Märzen der Bauer spiele ich nicht. Was soll ich sagen? Ich habe es ihm nicht ganz einfach gemacht, unserem angestrengten Liedgutverwalter. Extrawurst und so. Und Untergrabung von Disziplin, Gehorsam und Autorität. Und Humba Humba Täterä. Aber dafür hat er in didaktischer Hinsicht eher so, naja, reagiert. erstens mit Ablehnung von Bach und Mozart, zweitens mit Brüllen und drittens mit einer unglaublichen 6 für meine Leistungsverweigerung. Im Schulzeugnis führte das im Mix zu einem befriedigend. Die Eltern konnten es nicht fassen. Mutter lief fast Amok. Mir war die Sache Schnurz. Ich wusste ja, was ich konnte und dass der Lehrer die Pfeife war. Kam immer so windelweich angeschlichen, kumpelmäßig, mit seinem Rauschebart und den Naturkreppsohlen. Wie ein knuffiger Gartenzwerg, um sich anschließend daneben zu benehmen. Für mich war der Kerl durch und ich legte mich fortan auf die Lauer, um ihn möglichst mal mit runtergelassener Hose zu erwischen. Lernen, daran war im Musikunterricht kaum noch zu denken. Ich lauerte auf Rache und war darauf voll konzentriert. Und das ist die blöde Folge dieser doofen Geschichte. Meine theoretischen Musikkenntnisse entwickelten sich nicht mehr sonderlich weiter. Und bis heute ist es leider dabei geblieben. Der Pauker machte sich bei uns in den Folgejahren immer wieder spektakulär unbeliebt. Er wetterte gegen die Simplizität von Disco, die Tumpheit von Pop und unterstellte der Rockszene eigentlich keinerlei Ideen hervorzubringen. Letztendlich kupferten diese Rockmusiker seinen Vorträgen nach sowieso nur bei den erlauchten klassischen Meistern ab. Bach, Mozart, Beethoven. Die sollten wir hören und nicht diese vulgäre Popmusik. Aha, dachte ich, von mir wollte die Nulpe aber lieber im Märzen der Bauer, als ich ihm Mozart angeboten habe. Ja, 4 volle Jahre später lag ich immer noch auf der Lauer, wartete auf die Revanche. Der Musikpauker war nicht doof. Er bemerkte, dass wir ihn dreist belächelten. Ja, sogar kurz vorm Auslachen standen, wenn er uns 14-jährigen Burschen seine Kulturkampfvorträge hielt. Er brachte also Beweismaterial mit in den Unterricht, spielte uns Pictures of an Exhibition von Emerson, Lake and Palmer vor. Danach die klassische Vorlage von Musikern dargebracht. Modest Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung. Welch grandioser Unterschied! Sogar wir Ungehobelten, wir Söhne von Vierscher Bauern, neureichen Bürgern und schlecht gebildeten Angestellten, hörten den Unterschied. Na klar, Emerson, Lake und Palmer kackten im Vergleich sowas von ab. Wir lächelten, grinsten aber unbeirrt weiter, legten sicher noch eine Schippe drauf. Ja, zum Teufel, wen interessierten denn schon Emerson, Lake und Palmer? Halt! Stimmt nicht ganz. Auf einer meiner Lieblingskassetten hatte ich später mindestens eine grandiose Single, Lucky Man. Die Melodie faszinierte mich, aber besonders das Orgel-Solo gegen Ende begeisterte mich. Aber ich schweife ab, denn als er uns Pictures of an Exhibition vorspielte, kannte niemand in der Klasse die Band. Niemand. Die musste von vorgestern sein. Uncool and out. Der Pauker kochte, unterstellte uns Ignoranz, ja sogar Boshaftigkeit. Trotz der weitgehenden Fruchtlosigkeit von Schule und Musikschule flashte mich die Musik schließlich doch. Die Rettung kam von total unerwarteter Seite. Mit 12 meldeten mich die Eltern für den zweiten Teil der Sommerferien bei einer Stadtranderholung an. Für kleines Geld wurde ich also 3 Wochen lang täglich mit etwa 40 anderen Kindern und Jugendlichen in einen Reisebus verfrachtet. Der kutschierte uns eine knappe halbe Stunde. Zielpunkt? Eine alte Mühle nahe einem Waldgebiet in Wassenberg, unweit der holländischen Grenze. Und nun erstmal ein Hoch aufs Internet. Mit diesen knappen Stichpunkten ließen sich bei mir sekundenschnell diverse Bilder eines schönen alten Turms namens Wingerts Mühle auf den Bildschirm zaubern. Und sogleich verdoppelten sich meine kärglichen Erinnerungen. Dort wurden wir Kinder in 2 grobe Gruppen aufgeteilt. Die Jüngeren, zu denen auch ich gehörte, spielten gefühlte 3 Wochen lang Schnitzeljagden und Schmugglerspiele. Grandios. Ich kann mich kaum an bessere Spiele dieser Art erinnern. Unsere Betreuer waren großartig und wussten genau, wie so etwas am meisten Spaß machte. Trotzdem spielten wir ihnen auch heftige Streiche. Nur einen davon, mit Abstand den heftigsten, habe ich noch gut in Erinnerung. An einem der letzten Ferientage mischten wir den Leitern etwas in den Pudding, bevor wir ins Geländespiel aufbrachen. Ein wenig Rizinusöl. Um die Sache so richtig spannend zu machen, blockierten wir dazu noch alle Toiletten, die es in den Räumlichkeiten gab. Wirklich sehr lustig. Wir hatten ziemlichen Spaß, kassierten massive Schimpfe, als sich die Betreuer wieder halbwegs berappelt hatten, und ordentliche Strafen. Ich durfte als totaler Schnitzeljagd-Fan an den letzten Tagen nicht mehr mit ins Gelände. Also musste ich mit den beiden anderen Sündern drinnen bleiben. Neben den Großen sitzen, bei strahlendem Sonnenschein. Vom oberen Stockwerk der Mühle betrachtete ich die heiteren Spiele der anderen. Wehmütig. Aber zugleich schlich sich Musik in meine Ohren, von hinten heran, kämpfte mit der Sonne um Aufmerksamkeit, gewann langsam aber sicher die Oberhand. Schließlich konnte ich nicht anders, drehte mich um. Die älteren Kinder, also Jugendliche, saßen lässig um einen Plattenspieler herum, mit zwei sehr netten Betreuerinnen. Das war es also. Sie hörten sich eine Schallplatte an, aber das war keine gewöhnliche Platte und schon gar kein Märchen, Karl May oder sonstiger Kinderkram. Andächtig, konzentriert und gut gelaunt groovend lauschten sie alle. Was ist das? Dachte ich. Magische Tonfolgen schmeichelten sich ein. Love, love me do, you know I love you. Schön. Nein, nicht schön. Der Wahnsinn. Wie in Trance bewegte ich mich auf die Musik zu. Ich konnte gar nicht anders. Klar, das waren ja auch Hits, Hits, Hits. In selten geballter Form. Genauer gesagt, sie hörten das komplette rote Album durch. Alle vier Plattenseiten und ich die ganze Zeit dabei. Yeah, yeah, yeah. Unbeschreiblich. Und später hörten wir sogar auch das Blaue. Und dann noch das Sahnehäubchen. Sergeant Pepper nahm mich gefangen. Tinnitus? GEMA-pflichtig. Der Gärtner der Lüste liest auf. Stories rund um die Musik und Popkultur. Alle drei Wochen eine neue Folge. Aufgenommen im Zeitgeiststudio Bochum von Hans-Christian Becker. Grafik Anne Meyer. Musik Club de Belugas. Wildcats Got a Move. Im Becker vs. Gärtner der Lüste Remix.